Folge 31. Low-Carb-Tipps. So hast du dein Diabetes noch besser im Griff.
Evolution Radio Show. Dein Programm für evolutionäre Gesundheit, Training und höchste Performance. In dieser Folge sprechen Pavel und Julia über die wichtigsten Mikronährstoffe, auf die es ankommt, welche Lebensmittel besonders gut für dich sind, welche Vorteile Ketose hat und wie du sie für dich einsetzen kannst. 5 Tipps, um deine Insulinresistenz zu verbessern.
Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer und lieber Zuschauer, zur neuen Folge der Evolution Radio Show. Ich freue mich, dich begrüßen zu dürfen. Und hallo, Julia.
Hallo, Pavel. Ich freue mich auch. Und ich freue mich ganz besonders auf die heutige Show. Denn wir haben eine ganz, ganz nette E-Mail bekommen von einer Zuhörerin. Und die hat uns gebeten, mal ein Thema näher zu behandeln, nämlich Diabetes. Und sie schreibt, ich würde gern einen Podcast von euch hören über Typ 2 Diabetes, da ich selber betroffen bin. Sie hat geschafft, ihren Langzeitblutzucker von 8,2 auf 5,9 zu senken. Dazu muss man wissen, 5,5 ist dann schon praktisch der normale Wert. Also echt toll. Sie kommt ganz ohne Medikamente aus und sie macht bis jetzt eine moderate Low-Carb-Ernährung. Und sie hätte jetzt noch einige Fragen an uns und dem nehmen wir uns natürlich gerne an.
Ja, erstmal freue ich mich total, dass wir so eine nette Zuschrift bekommen haben und dass unsere Show so gut ankommt. Und ich freue mich auch, wirklich Zuschauerfragen beantworten zu können.
Genau, weil das ist ja eigentlich das, warum wir das machen. Weil wir wollen ja euch, den Zuhörern und Zuschauern, einen Mehrwert geben. Und deswegen freuen wir uns immer über Fragen, die wir dann in der Show beantworten können.
Genau.
Und jetzt würde ich sagen, wir fangen gleich an. Ja. Die erste Frage war, gibt es bestimmte Mikronährstoffe, die Diabetiker vom Typ 2 vor allem als Ergänzung zu sich nehmen sollten? Was sagst du da dazu?
Ja, also prinzipiell würde ich sagen, dass es halt immer so eine allgemeine Frage ist und das hat jetzt mit Diabetikern an sich erstmal nichts zu tun, sondern grundsätzlich stellen sich diese Frage ja viele Menschen und auch beim Diabetiker würde ich zuerst sagen, messen lassen. Also im Prinzip Blutwerte messen lassen und schauen, wo es überhaupt Defizite gibt. Richtig?
Ja, ich meine, das ist auf jeden Fall nicht schlecht, das zu messen zu lassen. Es gibt natürlich gewisse Mikronährstoffe, die einfach gut sind zu nehmen. Und das wäre zum einen mal zum Beispiel Magnesium. Magnesium hat eine ganz wichtige Rolle bei der Blutzuckerkontrolle und man weiß einfach, dass gerade Typ-2-Diabetiker einen Mangel haben an Magnesium. Und man weiß auch, zumindest gibt es eine Assoziation, dass wenn man einen Magnesiummangel hat, man ein erhöhtes Risiko hat, auch an Typ-2-Diabetes zu erkranken. Das ist auf jeden Fall mal eine gute Sache und da kann man auch nicht viel falsch machen. Magnesium muss man nur schauen, dass es die richtige Form ist. Also es gibt verschiedene chemische Verbindungen, in denen Magnesium angeboten wird und da ist einfach am besten, man nimmt ein Magnesiumglycinat oder also das ist zum Beispiel, das ist eines, das ist an eine Aminosäure gebunden und das ist halt besonders bioverfügbar.
Oder das Magnesiumcitrat eben, das verwende ich beispielsweise.
Genau,
das
wird oder
hergenommen, ne? Genau.
Das ist auch noch gut, Magnesiumcitrat. Ja. Und da ist immer, da muss man selber ausprobieren. Jeder hat da, also absorbiert das ein bisschen anders und da muss man selber schauen, wo man das Gefühl hat, dass einem das gut tut. Was sicher auch noch wichtig ist, ist, oder gerade auch für Typ-2-Diabetiker ist, dass man den oxidativen Stress reduziert. Und da sind natürlich alle Antioxidantien natürlich wichtig, Vitamin E, Vitamin C. Aber
da kann ich auch empfehlen, unter anderem, das kann man auch über Zitrusfrüchte beispielsweise ganz gut in den Griff bekommen. Also viel Zitrusfrüchte essen. Das ist aber auch noch eine Frage, auf die wir später noch zurückkommen, ne, was überhaupt gegessen werden kann. Ja, aber genau diese die Antioxidantien spielen dann eine ganz wichtige Rolle bei
Ja,
den,
ja.
ja.
Und dann gibt es halt eines der wichtigsten Antioxidantien ist Glutathion. Das ist ein körpereigenes Antioxidant, das machen wir in der Leber. Und damit wir das machen können, brauchen wir gewisse Aminosäuren. Das heißt natürlich, ist eine optimale Versorgung mit allen Aminosäuren wichtig. Und man kann das auch also als Nahrungsergänzung nehmen.
Ja.
Da streiten sich die Geister ein wenig um die Bioverfügbarkeit, aber was sich gezeigt hat, was am besten funktioniert, ist, wenn es liposomal ist, das bedeutet in Fett gebunden. Und dann wird es nämlich über die Schleimhäute aufgenommen und umgeht sozusagen den Magen. Und das dürfte eine relativ große Barriere sein für Glutathion.
Was auch noch aufgefallen ist, besonders bei Frauen beispielsweise, dass es auch oft einen Eisenmangel gibt oder auch Kalzium und Vitamin B6 und B12. Also im Prinzip sind das aber auch, ich sag mal, Mikronährstoffe, die man auch nicht Typ-2-Diabetikern meistens empfehlen würde, heutzutage auch einzunehmen zusätzlich.
Ja, absolut. Ich meine, gerade alle B-Vitamine also schützend fürs Nervensystem ganz
Ja.
wichtig. Und das ist, wenn man jetzt wirklich also eine fortgeschrittene Diabetes hat, sind ja diese Schäden des Nervensystems eine große Gefahr, wenn man den Blutzucker nicht unter Kontrolle hat. Und da ist natürlich alles, was irgendwie das Nervensystem unterstützt,
Ja,
wichtig.
weil ich finde das nämlich schon recht spannend, nachdem ich mal geschaut habe, was für Typ-2-Diabetiker empfohlen wird an Mikronährstoffen, ist mir irgendwie aufgefallen, dass es auch nichts anderes meistens ist als das, was auch generell
Ja.
empfohlen wird. Auch Zink ist ein Thema. Ich selber nehme auch Zink noch zusätzlich mit ein. Magnesiumcitrat nehme ich auch mit ein. Ich bin kein
Ja.
Typ-2-Diabetiker. Und was ich aber noch gesehen habe, da Manganmangel.
Genau, das habe ich jetzt auch erst, gibt es eine aktuelle Studie dazu, dass anscheinend das Mangan ein ganz ein, also es ist ein gehört zu den Spurenelementen, weil es eben nur im Mikrogramm normalerweise vorkommt
Ja.
und dass das ganz zentral ist für die Insulinsekretion, also für die Funktion der Bauchspeicheldrüse,
Okay.
dass da genügend Insulin produziert wird oder zumindest hat das irgendwie auch mit der Glukosetoleranz zu tun und man sieht halt, dass erstens Typ-2-Diabetiker also fast zu
Ja.
90% einen Manganmangel haben und dass sich das, also zumindest im Tierversuch wirkt sich ein, wenn man da einen Manganmangel auslöst, also ein richtiges Defizit auslöst, dass die praktisch Diabetiker werden, die
Okay,
Ratten. Ja,
interessant, ja.
ein bisschen ein ungewöhnlicheres Spurenelement dort, was man jetzt nicht so oft hört, aber Mangan ist sehr, sehr wichtig in
Okay,
dem
gut,
Falle.
dann fasse ich nochmal ganz kurz
Genau.
zusammen. Also grundsätzlich auf jeden Fall Werte messen lassen, das ist sowieso immer ein wichtiges Thema. Dann haben wir genannt Glutathion, wir haben genannt Zink, wir haben Calcium, Vitamin B6 und B12 oder überhaupt generell B-Vitamine. Wir haben auch Magnesium, in dem Fall Magnesiumcitrat oder Glycinat genannt, und Mangan. Außerdem ist auch Folsäure und Vitamin D sind extrem wichtig. Vitamin D dabei natürlich ein Hormon.
Genau.
Genau. Okay,
Gut.
wunderbar.
Dann schauen wir uns die nächste Frage an. Und zwar gibt es bestimmte Lebensmittel, also wir Typ-2-Diabetiker vermehrt essen sollten, die uns besonders gut tun oder auch Kräuter und natürlich warum? Möchtest du dazu was sagen?
Ja, also ich weiß zumindest noch von meinem Blutzuckerregulation, die ich damals gemacht habe, dass ich auf jeden Fall Zimt immer mit aufgenommen habe in meine Ernährung, weil Zimt ein recht guter Blutzuckerregulator ist.
Aber da gibt es ja
Und
auch unterschiedliche Zimt, gell? Da
ja,
muss man.
genau, da gibt es ja diesen Ceylon-Zimt, da gibt's Cassia-Zimt und da gibt es noch eine dritte Sorte, da fällt mir jetzt der Name
Macht
gerade
das einen
nicht.
Unterschied?
Das soll angeblich schon Unterschied machen, teilweise bis zu 30% Unterschied. Aber jetzt ist die Sache halt diese, dass es auch mal, je nachdem, bei welchen Menschen das gemessen wurde, auch unterschiedlich dann wieder war von der Wirkung. Also War es jetzt der Cassia oder der Cylon, der besser gewirkt hat?
Also ich glaube, also ich kann mich erinnern, das ist der Cylon.
Ja, genau,
Zimt
den
ist,
glaube auch, ja. Ja,
das ist
genau.
sozusagen der echte Zimt,
Ja.
der teure, weil der Cassia, das ist ja praktisch, also das ist ja nicht, das ist eigentlich gar kein echter Zimt. Baum, sondern das ist ein bisschen eine andere Art oder so.
Ja,
Und ja.
ich war da mal sehr tief in dem Thema drin, aber mittlerweile bin ich da gar nicht mehr
Ja.
so tief, woher diese Zimtsorten herkommen und wo die angebaut werden. Aber ich denke, das ist für den Zuhörer und Zuschauer jetzt auch nicht so relevant.
Na, aber ich weiß, dass es der Ceylon-Zimt war. Und vor allem
Ja.
das Problem am Cassia-Zimt ist, es gibt also eine Art Gift
Okay.
im Zimt auch.
Ah ja, da war was, ja
Und
genau.
der ist es besonders hoch im Cassia-Zimt. Also ich muss nochmal nachschauen, wie es heißt. Ich schreibe das dann in die Shownotes
Ja.
nochmal rein. Aber da gab es nämlich mal was, ich weiß nicht, ob du die Zimtsterne von Balsen kennst.
Nee, kenne ich nicht. Nee,
Ja,
nee.
weil da verwenden sie halt den Cassia-Zimt, weil er
Okay.
günstiger ist, und da gab es
Ja.
dann mal so eine Aufregung, dass wenn jetzt ein Kind die ganze Packung essen würde, dann hätte es also
Ah.
schon gefährlich
Uiuiui.
hohe Dosen von dem
Ja,
Gift.
uiuiui.
Ja, naja,
Was
aber.
ich auch gemacht habe jetzt, ja, also ich benutze Zimt eigentlich täglich und das jetzt schon seit mehreren Jahren und ich mache mir da gar keine Gedanken mehr. Ganz am Anfang wusste ich ganz genau die Unterschiede und kannte das. Mittlerweile ist er einfach immer verfügbar, wird verwendet und das ist ja natürlich auch nicht sehr viel, was man dann nimmt. Man nimmt da jetzt keine 5 Suppenlöffel, sondern so einen halben Teelöffel Zimt mal irgendwo mit
Ja,
rein.
ja.
Ja, genau. Ja, die andere Sache ist, die ich rausgefunden habe für den Blutzuckerspiegel, ist Bittermelonentee. Und
Genau.
dieser Bittermelonentee oder die Bittermelone an sich soll auch ganz gut den Blutzuckerspiegel in Zaun halten. Und ich habe zum einen habe ich die Variante als Tee hier, aber ich habe auch noch als kleine Kapseln auch noch Bittermelone da.
Ah.
Ja, genau. Es funktioniert auch sehr gut, wirklich.
Hast du das mal getestet?
Ja, ich habe es getestet. Das hängt aber dann davon ab. Also ich muss die Kapseln vorher einnehmen, ungefähr 1 bis 2 Stunden, bevor ich kohlenhydratreich esse. Dann funktioniert es wirklich ganz gut. Also ich habe das aber schon ewig her, wo ich gemessen habe. Diese ganzen
Ja.
Messspielchen und so, die habe ich vor 2 Jahren gemacht
Ah.
jetzt. Ja.
Was ich mich da halt immer frage, ist, weißt du, was ist der Grund, warum der Blutzucker
Ja.
nicht so raufgeht? Und das kann ja nur sein, weil ich mehr, weiß nicht, Insulin mache, weiß ich nicht. Ich weiß nicht.
Ja, genau, das
Ja.
weiß man nicht. Die andere Problematik mit dem Messen jetzt ist, dass es schon länger her ist und es hat sich mein Körper ja auch verändert und auch meine Sensitivität, überhaupt eventuell
Ja.
vieles im Körper verändert und wer weiß, wie gut die Messung damals war und wer
Ja.
weiß, ob das heute noch so gilt für meinen
Ja.
Körper. Das ist halt die andere
Ja,
Problematik.
ja.
Das beste Mittel fand ich immer noch, um den Blutzuckerspiegel im Zaun zu halten, wirklich Sport beispielsweise zu machen.
Ja, das ist klar. Also ich glaube, also wir sprechen es
Da
nachher
kommt das
nochmal an,
bestimmt.
aber
Ja.
Sport, also wenn ich weiß, also egal ob man jetzt Typ-2-Diabetiker ist oder nicht, aber wenn ich weiß, dass ich eine größere Menge Kohlenhydrate vor mir habe, ist es das Allerbeste, vorher Sport zu machen und am besten irgendein ordentliches Krafttraining, vielleicht am besten noch Kniebeugen, wo ich meinen Quadrizeps, so den größten Muskel in meinem
Ja.
Körper, anspreche, weil dann werden die
Ja.
Glukosetransporter aktiviert, die kommen dann nach
Genau.
oben und dann ist es unabhängig von Insulin. Nämlich wird dann Zucker in die Zellen transportiert und deswegen, und
Ja.
ich kann natürlich vorher schon meine Glukosespeicher ein bisschen leeren und somit ist auch der Schaden
Genau.
eingedämmt.
Ja, und es ist halt im Prinzip auch so, dass die Tipps, die wir jetzt weitergeben haben, da muss man halt auch seinen Tag geplant haben, um zu wissen, welche Ernährung oder welche Lebensmittel kommen auf einen zu. Und
Genau.
Zimt kann man währenddessen verwenden,
Ja.
Bittermelonentee oder Kapseln muss man eventuell ein bisschen früher einplanen, genauso wie Sport, den muss man auch früher einplanen.
Ja,
Und
ja.
deswegen kann ich nur sagen, eins unserer Tipps ist natürlich, naturbelassene Lebensmittel zu
Absolut.
essen.
Ich meine, was zum Beispiel was ich selber noch nie, also nicht jetzt wirklich mit einem Blutzuckermessgerät getestet habe, aber was der Tim Ferriss anscheinend getestet hat, ist, dass man selbst, also wenn man jetzt wo ist und jetzt erfahrt, dass da ganz viel Kohlenhydrate gibt und man keine Möglichkeit hat auszukommen, aufs Klo gehen und dort 50 Körpergewicht Kniebeugen machen.
Ja, habe ich auch gelesen damals.
Und es soll angeblich auch helfen, aber das kann ich nicht, habe ich nicht selbst, also ich hab's gemacht, aber ich habe nicht selbst getestet nachher.
Du musst es messen, genau.
Genau.
Okay, ja, wunderbar. Und
Okay.
dann gibt es ja auch noch Kräutermischung und
Ja,
so,
genau.
die kann man auch verwenden.
Sowieso. Gut, dann die nächste Frage war, wenn wir denn Kohlenhydrate essen möchten, wir Typ-2-Diabetiker, gibt es bestimmte, die für uns besonders gut sind? Da würde ich eher sagen, die wenig schädlich sind
Ja, genau.
vielleicht.
Also meine Antwort
Nein.
darauf ist eigentlich recht kurz, oder ich habe da gar nicht so viel dazu zu sagen. Also ich sage immer, naturbelassene Lebensmittel essen, nicht irgendwie gesiebt, mit allem
Ja.
dran und so, das ist ganz wichtig. Ich sage auch immer, Säfte vermeiden und halt eher Beeren und Zitrusfrüchte essen, aber das sind, glaube ich, auch
Genau.
Sachen, die die meisten Typ-2-Diabetiker sowieso schon wissen, oder?
Also ja, vor allem eben, wie du sagst, nicht die Kalorien trinken, keine Gemüse, also keine, lieber keine Smoothies oder Sachen entsaften,
Ja.
sondern wenn schon Obst, dann zusammen in der Verpackung mit all den Ballaststoffen und den
Ja.
Faserstoffen zu sich nehmen, weil sonst nimmt man das Beste an dem Obst
Ja.
weg
Ich kann
und
halt nur sagen, dass ich nämlich solche Tabellen verwendet habe.
ja, was sind das?
Und
Glykämische
ja,
Index oder was
auch,
soll das sein?
und vor allem zu jedem Lebensmittel und Nahrungsmittel sind da auch so ein bisschen die Kohlenhydrate angezeigt und so weiter und so
Aha.
fort. Und hier gibt es ja auch eine Sektion, die nennt sich Diabetes. Und da kann man sich dann auch wirklich so ein bisschen dran orientieren. Mit der Zeit lernt man ja dann, welche Nahrungsmittel besser bekommen und
Ja.
welche nicht. Und dann kann man halt auf die Kohlenhydrate achten. Auf der anderen Seite kann man auch einfach mal messen, ne, dementsprechend.
Ja.
Man muss ja sowieso Blutzucker messen als Typ-2-Diabetiker. Von daher kann man ja auch mal gewisse Nahrungsmittel ausprobieren, messen und
Ja.
schauen, wie wirkt's auf mich, wie wirkt eine Banane auf mich und so weiter.
Interessanterweise habe ich im Gespräch also mit älteren Typ-2-Diabetikern, die lustige Aussage bekommen. Der Arzt meint, sie sollen nicht messen, weil das würde sie nur zu viel stressen. Also, das ist ja auch eine lächerliche Aussage.
Ja,
Aber
der Arzt misst aber schon.
ja, einmal.
Ja.
Was aber schon noch zum Beispiel gut ist, oder was man als Typ-2-Diabetiker, wenn man wirklich Stärken oder wenn man Kohlenhydrate außer Gemüse jetzt sonst zu sich nimmt, kann man auf resistente Stärken setzen. Also, weil zum Beispiel, wir haben einmal drüber gesprochen.
Kalte Kartoffeln oder was?
Ja, genau, ich muss nachschauen, ich werde es sonst verlinken in den Shownotes. Kalte, genau, Kartoffeln kochen und die mindestens 48 Stunden im Kühlschrank abkühlen lassen.
Ja.
Dann bilden sich sogenannte so resistente Stärken, die wirken wie Ballaststoffe und die, also da habe ich mit einem Typ-2-Diabetiker gesprochen, der hat
Ja.
es wirklich getestet und er
Ah.
gesagt, er hat das hat funktioniert bei ihm.
Finde
Und
ich gut.
mit Reis funktioniert es auch.
Ja, genau, so.
Ja,
Das ist
also
super, ja. Das
genau.
wissen auch viele auch gar nicht, ne? Weil dann wird ja gesagt, auch jetzt was Paleo angeht, auch Kartoffeln soll ich nicht essen und Reis soll ich nicht essen und Low Carb ist das auch nicht. Aber dieser Trick, sage ich mal, mit den kühlen Varianten davon, der
Genau.
ist vielen gar nicht bekannt.
Genau. Dann die nächste Frage, die haben wir schon jetzt eigentlich schon in der vorigen
Ja.
Frage ein bisschen angeschnitten zumindest ist, gibt es auch bestimmtes Obst, mal abseits von Beeren und Zitrusfrüchten, die man als Typ-2-Diabetiker zu sich nehmen darf, kann, soll, ja?
Ich kann gerne ganz kurz starten, weil nochmal da ansetzen, wo ich vorhin aufgehört habe. Ich habe es wirklich so gemacht, dass ich mich an diesen Tabellen orientiert habe, an diesem Buch, das ich vorhin gezeigt habe. Ich zeige es
Zeig mal her.
nochmal rein, genau. Das ist große GU-Nährwert-Kalorientabelle beispielsweise, da steht es drin. Es gibt auch sogenannte Glücks. Bücher und da geht es dann um glykämische Last und glykämischer Index und die Werte sind jetzt so ein bisschen also diese Begriffe sind jetzt ein bisschen umstritten auch, aber ich glaube, zur Orientierung ist es gar nicht schlecht. Und der glykämische Index, der gibt an, wie stark bei einem Lebensmittel der Blutzuckerspiegel ansteigt. Und die glykämische Last ist dann etwas, was sich dann auf 100 Gramm Kohlenhydrate bezieht. Und diese glykämische Last ist etwas, was man dann auch als Richtwert nehmen kann. Und alles, man sagt, alles, was unter 22, besser unter 10 glykämische Last besitzt, ist ein Lebensmittel, was recht verträglich ist, was den Blutzuckerspiegel nicht so stark ansteigen lässt, ja. Und beispielsweise Dinge, die bei 10 liegen, sind Pellkartoffeln. Etwas, was bei 3,22 liegt, sind Karotten beispielsweise. Weißbrot wiederum liegt bei 33,46. Das heißt, es ist eher nicht empfohlen. Und das sind so Sachen, die sind vielleicht nicht 100% akkurat, aber man kann in der Liste mal nachschauen und gucken, was für leckere Naschereien, was an Obst und Gemüse passt mir da ganz gut
Ja,
in diese, in
man
diesen
kriegt zumindest
Fenster.
mal einen Überblick oder wenn man sich gar nichts vorstellen
Ja.
kann, ungefähr, wo man die Lebensmittel
Ja,
einordnen kann.
genau.
Also darum geht es ja eigentlich, dass man ein bisschen ein Gefühl, ein Gespür dafür
Ja.
kriegt. Ja.
Und ich esse eigentlich ausschließlich Zitrusfrüchte, Beeren, wenn ich an Sporttagen auch meine Banane und so. Also ich halte mich schon in diese Richtung. Ich weiß nicht, hast du da so ein paar Tipps? Weißt du, was man da an Obst vielleicht noch so essen könnte als Typ-2-Diabetiker, was nicht so wild ist? Das ist
Ja,
schwierig, ne? So
also
schon.
wie gesagt, außer wie eben
Ja, ne, das,
Bären
ja.
und da,
Ist echt
ja, es ist
schwierig, ja.
echt schwierig. Also ich würde es einfach handhaben, wie alle anderen Kohlenhydrate oder Zucker, dass man
Ja.
einfach schaut, wenn ich sie habe, dass ich es irgendwie
Ja,
um
genau.
Aktivität herum
Ja.
habe. Ja. Das heißt, alles ist weniger schlimm, wenn ich es um meinen Sport herum
Ja.
das Ganze zu mir nehmen
Ja.
und ja, und
So ist
halt
es.
auf keinen Fall irgendwie entsaften und
Ja,
sowas. Also
genau.
nur wirklich im Ganzen essen und
Wir verlinken auch diese Bücher, dass man sich eventuell
genau.
mal sowas bestellen kann und dann zu Hause parat hat. Und mit der Zeit lernt man dann die Lebensmittel ganz gut kennen. Und diese Bücher sind wirklich ganz gut als Orientierung, würde ich
Ja,
sagen.
genau,
Ja.
gerade wenn man jetzt wirklich Diabetiker ist und da ein bisschen eine Ahnung kriegen möchte.
Genau.
So, dann die nächste Frage war, sollen gerade Diabetiker vom Typ 2 ketogen leben? Wenn ja, nur zeitweise oder für immer? So, das ist natürlich so eine Frage. Also ich würde sagen, prinzipiell, also müssen tut niemand ketogen oder müssen auch nicht
Ja.
Diabetiker ketogen leben. Ja. Und ich glaube auch, dass es ein bisschen davon abhängt, wo stehe ich? Wie lang bin ich schon Diabetiker und bin ich schon insulinpflichtiger Diabetiker oder nicht? Also da gibt es sicherlich viele Abstufungen. Und aber ich finde prinzipiell ist die Ketose ein interessantes Werkzeug,
Ja.
um herauszufinden, um die eigene Kohlenhydrattoleranz herauszufinden, weil Insulin kann ich selber nicht messen. Das geht halt zu Hause nicht, was natürlich das Schönste wäre.
Ja.
Für uns
Ja,
Verrückte.
genau, würde ich sogar machen, ja, würde ich machen, glaube
Ich würde es auch sofort machen.
ich. Ja.
Aber das geht halt nicht. Aber man kann Ketone messen. Und das Coole ist halt, wenn ich jetzt mal in Ketose bin, dann mit verschiedenen Mengen und von Kohlenhydraten spiel und auch eben zum Beispiel mit Reis und ist er kalt oder
Ja.
warm oder wie die
Ja.
Zubereitungsart, das kann alles was ausmachen. Mache ich es nach dem Sport, ohne Sport, was auch immer. Und all das kann beeinflussen, ob ich rausfliege aus der Ketose oder nicht.
Ja.
Und das ist einfach deswegen ein super Werkzeug und es ist einfach und man kann selber herausfinden, finde ich
Und
halt. Ja.
ich bin zum Beispiel kein Typ-2-Diabetiker und trotzdem habe ich so ein schönes Messgerät hier und damit kann ich den Blutzuckerspiegel messen und die Ketonkörper im Blut und im Prinzip oder wie wird die Beta-Ketone und wie es genannt wird und ja, also an Messen kommt eigentlich nichts dran vorbei.
Genau.
Das ist ganz wichtig, seinen eigenen Körper kennenzulernen. Deswegen gibt es keine pauschalen Antworten. Ich kann jetzt nicht sagen, du isst jetzt die Banane und das passt für dich, weil das hat so viel, Jeder Körper ist so individuell, dass es wirklich schwierig ist. Aber was wir beide jetzt machen können, wir können zumindest Leuten an die Hand geben, dass es diese Möglichkeiten gibt, zu Hause auch zu messen. Und dass es gar
Genau.
nicht so schwierig ist. Und dass man das einfach mal macht, sich die Werte aufschreibt und dann seinen Körper ein bisschen besser kennenlernt. Ich habe ja auch noch meine ganz alten Werte. Zum Beispiel hatte ich hier einen Keto-Wert am 1.12.2012 von 1,3.
Ach so schön. Ja, genau. Buch
Ja,
führen sollte man natürlich vielleicht auch. Das ist
oder,
hilft ganz hilfreich.
das hatte ich noch 1,6, dann hatte ich zum Beispiel da Blutglucose 4,6 am 1.12.2012 und so weiter. Und das ist, habe ich gemacht, obwohl ich kein
Ja, ich meine,
Diabetiker bin. Ja.
also das mal messen und so, das so kann jeder machen und da kann jeder für sich herausfinden. Also ist ein super Werkzeug. Aber ich denke, gerade für Typ-2-Diabetiker kann man
Glucose,
sich eben überlegen, probiere ich einfach mal in die Ketose zu kommen, schaue ich, dadurch kann ich lernen, wie kohlenhydratsensibel ich bin, wo meine Schwellen
ja.
sozusagen liegen. Und was interessant ist halt, wenn ich mal, gerade wenn man mit Energielevel und Energieversorgung eher ein bisschen ein Problem hat, wenn man so Müdigkeitsanfälle hat und diese
Ja.
starken so Unterzuckergefühle und so, und da dann den Hunger auch natürlich, die Heißhunger kommt, gerade dann kann die Ketose ein sehr angenehmer Zustand sein und da über diese Blutzuckerschwankungen hinweg helfen und da einfach eine
Ja.
dauerhafte Energieversorgung darstellen. Allein von dem her kann eben, wenn man es so eher empfindet, kann man einfach mit der Ketose da viel machen. Und meistens ist es sowieso zyklisch, weil man fliegt immer wieder raus, allein wenn man zu viel
Genau.
Protein isst und so. Also da ist es
Ja.
sowieso.
Deswegen messen muss man sowieso, weil man will ja auch wissen, ob man wirklich in Ketose ist. Und das andere ist, gibt ja auch dann diese Ketoazidose, das ist ja dann schon wieder eine eher gefährliche Art und Weise. Und da muss man ja auch auf Nummer sicher gehen, dass man nicht in irgendwelche schlimmen Bereiche dann auch
Ja,
gerät.
aber
Ne?
das ist eigentlich also nur für
Typ 1
Typ-1-Diabetiker
Diabetiker, ja.
interessant,
Ja.
beziehungsweise für Typ-2-Diabetiker, die überhaupt kein Insulin mehr selber machen.
Sie sagen es lieber noch dazu, weil die sich.
Genau, also da vorsichtig sein und immer natürlich kontrollieren. Und sonst natürlich notfalls mit dem Arzt besprechen. Was ich nur anmerken wollte, es gibt noch einen, wo ich jetzt drauf gekommen bin, es gibt jetzt ein Blutzuckermessgerät, auf das möchte ich dann nachher verlinken in den Shownotes, wo nämlich diese Keto-Sticks wesentlich günstiger sind als von Abbott.
Das sind Keto-Sticks, die gibt's hier in so kleinen.
Also ich meine jetzt die fürs Blutzuckermessgerät, weil die sind nämlich ziemlich teuer, genau.
Ja,
Ich weiß nicht, die kosten sowas um die 32,
sind sehr teuer,
36
ja.
Euro. Und von
Ja.
dem anderen Gerät, der heißt Glucoman LX Plus, da kosten die echt nur 15 Euro.
Okay,
Also zahlt
ist
sich aus.
cool, ja.
Ja, voll cool. Gut, dann die vorletzte Frage. Schauen wir, dass wir da
Durchkommen, ne?
durchkommen.
Ja.
Also, gerade auch die anderen Faktoren. Ich habe gelesen, dass zum Beispiel Schlafstörungen auch zu Insulinresistenz führen können und weiß selber, dass mein Blutzucker auf Stress reagiert. Also.
Ja, erstmal Insulinresistenz bedeutet ja im Prinzip, dass unsere Zellen nicht mehr richtig auf Insulin reagieren und dementsprechend auch nicht jetzt der Zucker aus dem Blut in die Zellen geraten kann. Und das ist im Prinzip ein Problem, das heutzutage eigentlich schon als Zivilisationskrankheit angesehen werden kann und eventuell auch zu vielen anderen Zivilisationskrankheiten führen kann. Und ja, genau, nur mal so nebenbei, ich glaube, das reicht auch, ne, zu
Ja, genau. Also nur,
Insulinresistenz.
dass man mal weiß, was Insulinresistenz ist, genau. Und also ganz klar, so Schlafentzug macht insulinresistent. Auch Leute, die nicht Diabetiker sind. Da gibt
Genau.
es einige nette Studien dazu. Und es ist wirklich so, dass er schon 24 Stunden Schlafentzug reichen, um einen gesunden Menschen praktisch so insulinresistent zu machen wie einen Typ-2-Diabetiker. Deswegen ist es auch klar, dass sozusagen diese Verbindung, wenn ich wenig Schlaf habe,
Ja.
auch eher das, was ich esse, auch als Fett angesetzt wird. Und dauerhafter Schlafentzug ist man natürlich definitiv zu vermeiden, aber das gilt natürlich nicht nur für Typ-2-Diabetiker.
Genau. Also man kann sich im Prinzip mit Schlafentzug fett machen.
Genau. Also so 7, 8 Stunden Schlaf
Ja.
sollten die Regel sein und alles andere sollte wirklich Ausnahmen sein.
Und die besten Schlafhacks, Tipps und Tricks, die haben wir ja schon in früheren Folgen
Genau.
beschrieben,
Wir
genau.
haben in der Folge Nummer 4 haben wir über besseres Schlafen gesprochen. Und wer das näher interessiert, der kann da reinhören.
Genau. Und
Ja.
grundsätzlich auch zu Low Carb High Fat Fehlern und auch ketogene Ernährung haben wir auch in einer Folge gesprochen. Die
Genau.
ist
Das war
dementsprechend auch
die
interessant.
Folge 2.
Genau.
Und wir verlinken dann natürlich noch in den Shownotes zu den entsprechenden Folgen, was es da zu beachten gibt, zum Beispiel beim Umstieg. Dann die letzte Frage ist, kann ein Diabetiker seine Kohlenhydrattoleranz verbessern? Und wenn ja, wie?
Das haben wir im Prinzip schon alles auch nicht nur implizit, sondern explizit in den vorherigen Antworten besprochen. Also Ernährungsumstellung, ganz klar, auch eine naturbelassene Ernährung und möglichst Säfte vermeiden das ganze Lebensmittel zu sich nehmen. Dann der gute und gesunde Schlaf ist extrem wichtig.
Genau.
Sport und Bewegung, da hast du ja schon gesprochen über richtig schöne, beispielsweise Kniebeugen, die man machen kann, die den größten Muskel des Körpers so stark beanspruchen, dass
Genau.
man im Prinzip damit schon einiges tun kann. Ja.
Ja, dann vielleicht, was man noch zum Sport sagen kann, dass man sich als Typ-2-Diabetiker oder überhaupt nicht schreckt. Nach dem Sport steigt der Blutzucker an, das ist normal. Also
Ja.
das ist Gluconeogenese heißt es, also die neue Entstehung von Zucker. Das macht der Körper einfach in Antwort auf den Sport. Und was ich vielleicht noch anmerken wollte, weil es mir nämlich mal untergekommen ist bei einem Typ-2-Diabetiker, der hat sich immer gefreut, dass der hat einen Proteinshake nach dem Training getrunken und dann hat er sich gefreut, dass sein Blutzucker runtergegangen ist. Und das ist natürlich, weil auch auf Aminosäuren reagiert der Körper mit Insulin.
Ja.
Und das Insulin nimmt dann halt auch den Blutzucker raus und dann sinkt er natürlich ab. Das heißt, wenn ich jetzt eher nicht viel Insulinproduktion gerade noch unterstützen möchte und meine eh schon beschädigte Bauchspeicheldrüse noch mehr schwächen und fordern möchte, dann lieber, also es für normale Sportler, man muss auch nicht gleich nach dem Training einen Proteinshake trinken.
Genau.
Das reicht, wenn man dann eine Stunde später ein ganz normales Essen isst.
Es gibt ja sowieso noch das Problem, dass wenn man gleich nach dem Sport Nahrung zu sich nimmt, der Darm ist teilweise durchlässig in dieser Zeit und da tut man sich eigentlich nichts Gutes. Vielleicht so
Ja.
15 bis 30 Minuten nach dem Sport mindestens mal ein bisschen abwarten und den Magen-Darm-Bereich auch beruhigen lassen und dann kommt das mit der Nahrung auch schon viel besser im Körper an, im wahrsten Sinne des Wortes.
Genau, das wissen ganz, ganz wenige.
Ja.
Sehr gut, dass du das nochmal ansprichst, ja.
Ansonsten, was auch immer hilft, natürlich Stress reduzieren. Und da muss ich jetzt, meine Empfehlung ist wirklich Meditation. Klingt spirituell und lustig, ist es aber nicht. Es ist ein extrem gutes und hilfreiches Mittel.
Genau. Über bisschen über Meditation und so haben wir in unserer letzten oder
Ja,
vorletzten Folge
genau.
gesprochen, Folge 29 in den Morgenritualen, da kommt auch einiges zu bisschen was zur Meditation vor.
Genau.
Also da kann man dann da noch mal reinhören. Und sicherlich auch eine gute Methode, die Insulinsensitivität zu verbessern, ist Fasten. Auf jeden
Genau,
Fall.
ja, sehr, sehr gute Variante. Und im Prinzip haben wir jede Antwort, die wir jetzt gegeben haben zu der letzten Frage, haben wir auch was in der Evolution Radio Show bereits eine Episode gemacht. Und ich denke, jetzt wird sich's auch lohnen, dort wieder einzusteigen und sich genau diese Folgen nach und nach jetzt anzuhören oder anzuschauen, um dann nochmal detaillierteres und weiterführendes Wissen zu bekommen und unsere Tipps und Hacks, die wir da so schön erarbeitet haben, dann auch im eigenen Leben umzusetzen.
Genau. So, ich glaube, super. Wir sind durch alle Fragen durch. Ich hoffe, dass wir haben die Fragen von von Gina beantworten können. Wir freuen uns natürlich auf Reviews auf iTunes oder wenn ihr uns auf YouTube abonniert. Ihr könnt uns immer eine E-Mail schreiben mit Fragen, so wie das Gina gemacht hat. Und wir freuen uns natürlich dann, diese Fragen in der Evolution Radio Show zu beantworten. Und ich sag ciao, baba.
Ciao, ciao. Vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen.
Auf jeden Fall, was du schon richtig gesagt hast, take action, ja,
Ja, okay,
hustle,
das
mal
ist, ja.
richtig arbeiten, mal am Tag mal, wenn es sein muss, 20 Stunden hinglotzen, von nichts
Ja.
kommt nichts, ja, ich bin auch ein Typ, ich muss mich auch immer wieder mal aufraffen, ja, aber ich sehe so viele Menschen, die das halt nicht tun, ja, und da in ihrer Komfortzone leben und man kann so viel reißen in seinem Leben, wenn man es einfach nur macht, ja, einfach ausprobiert, weil mehr als Fehler machen und Nein kriegen kann ja nicht passieren.